Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, an deren Beginn ich sehr gerne einen Satz dieses Mannes stellen würde, der zweifellos einer der mächtigsten Politiker Europas ist und der vor ein paar Tagen in einem ganz bemerkenswerten Interview mit den Kollegen der FAZ, glaube ich, war es, Folgendes gesagt hat: Der Vorschlag der EU, jetzt 800 Milliarden in die europäische Verteidigung zu stecken, ist richtig. 800 Milliarden. Vielleicht muss man das mal ausbuchstabieren, was das wirklich heißt. Fast eine Billion Euro für Waffen. Und damit für Bildung, für Schulen, für Lehrer, für Straßen, für günstigen Strom, für sichere Jobs, für die Technologien der Zukunft, für eine europäische Batterieproduktion, für all das nicht. Und wir wollen den Chef der mächtigsten Partei Europas fragen, was macht ihn so sicher, dass das richtig ist? Woher kommen absolute Gewissheiten dieser Art und was ist die Konsequenz daraus? Fragen an Manfred Weber. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Dankeschön.
Ja, und das politische Dilemma, das daraus resultiert, sitzt heute hier. Dieser Mann repräsentiert sozusagen das andere Ende des Spektrums. Einer der bekanntesten Köpfe der Linkspartei, Captain Silberlocke hätte ich fast gesagt, aber auch, und das ist nicht unwichtig in dem Zusammenhang, Wirtschaftswissenschaftler, der sagt, die Bundeswehr leidet nicht an Geldmangel, sondern an Steuergeldverbrennung. Und dann der Satz, Aufrüstung mit Verfassungsrang halte ich für einen historischen Fehler. Warum? Herzlich willkommen, Dietmar Bartsch. Und wirklich interessant ist mit Blick auf diese Frau, Bestsellerautorin, Wirtschaftsredakteurin bei den Kollegen der Taz, wirklich interessant ist, dass es offensichtlich eben doch keine absoluten Gewissheiten in einer Zeit voller Ungewissheit geben kann, dass sie beispielsweise wenig von Trumps erratischer Zollpolitik hält. Das konnte ich mir vorstellen. Sie begründet das auch. Diese Wirtschaftspolitik, sagt sie, wird nicht nur Amerika massiv schaden, sondern könnte am Ende sogar den Dollar als Leitwährung ruinieren. Dieselbe Frau sagt aber auch, es führt kein Weg vorbei an einem europäischen Rüstungsmarkt. Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann. Ja, warum ist das so, wollen wir diesen Mann fragen. Militärhistoriker, der gerade mal ganz grundsätzlich wurde für ein kleines, aber sehr lesenswertes Buch, wie ich finde, über die Bundeswehr. Um mal grundsätzlicher zu werden, ist an diesem Punkt vielleicht auch notwendig. Also mal ganz grundsätzlich gefragt, wenn eine russische Atombombe auf Berlin fällt, schießt Frankreich dann eine Interkontinentalrakete auf Moskau ab und riskiert, dass die Russen auch Paris vernichten? Das ist eine dieser ganz grundsätzlichen Fragen, die er dieser Tage zu Recht stellt. Und danach kommen noch viele weitere. Herzlich willkommen, Sönke Neitzel. Ja, schönen guten Abend Ihnen allen. Bin sehr gespannt auf diese Runde. Herr Weber, aus aktuellem Anlass die erste Frage an Sie. In Saudi-Arabien wurde gesprochen, 30 Tage Waffenruhe. Hier sehen wir ein paar Bilder von diesem Treffen in Jeddah, glaube ich, war es, ne? War nicht in Riyadh, in Jeddah. Wie schauen Sie auf die Gespräche, die da zwischen den USA und der Ukraine mal wieder ohne EU stattgefunden haben?
Ja, zunächst, wenn es zum Waffenstillstand kommt, dann freuen sich alle drüber. Dann freuen sich alle drüber, weil Waffen schweigen. Das ist unser gemeinsames Ziel und die Ersten, die sich das wünschen, sind die Ukrainer. Jetzt warten wir auf die Antwort aus Moskau, was passiert. Putins Rede, die er 2007 in der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, wo er damals im Kern angekündigt hat, Russland wird einen anderen Weg gehen, nicht mehr den Weg der Partnerschaft, sondern den Weg des nationalen Imperialismus, andere besetzen und okkupieren zu wollen. Diese Strategie wird durch den Waffenstillstand nicht in Frage gestellt. Deswegen ist es spannend, wie Moskau darauf reagiert. Das werden wir jetzt sehen. Aber alles, was dazu führt, dass Waffen schweigen, ist gut.
Aber nochmal die Frage, wenn Sie sich mal dieses Bild anschauen, ne? Das ist von hohem Symbolwert, wie ich finde. Da sitzt Rubio, der US-Außenminister, Mohammed bin Salman und keiner von der EU. Wie kann das sein?
Ja, weil wir derzeit nicht die Tools, die Macht, die Verfahren dafür haben, um unser Gewicht in die Waagschale zu werfen. Wir spielen als Europäer derzeit keine Rolle. Wir sind außenpolitisch. Stellen Sie sich nur mal die Frage, wenn Trump uns wirklich eingeladen hätte nach Saudi-Arabien, wenn er uns wirklich, stellen Sie sich schon mal ganz banal die Frage, wer fährt dorthin? Ist das dann von der Leyen? Ist das dann der Ratspräsident? Ist das Merz?
Ist das Macron? Ist das irre, dass Sie mir diese Fragen stellen? Nee. Ist das vielleicht der irre Teil daran?
Der irre Teil daran ist, dass wir Europäer Jahre, Jahrzehnte lang verschwendet haben, damit, dass wir nationale Egoismen praktiziert haben.
Aber wen würden Sie hinschicken? Wen würden Sie denn
Wenn Sie mich fragen, ja, dann ist Europa heute in der Aufgabe, direkt einen gewählten Präsidenten der Europäischen Union zu haben. Wir müssten groß denken in der heutigen Zeit. Nicht darüber nachdenken, ob jetzt ein Land in der Lage ist, uns dort zu vertreten, warum? Sondern wir bräuchten die Kraft, groß zu denken, historisch zu denken. Dieser Kontinent wird nur dann in der Welt von morgen eine Rolle spielen, wenn wir gemeinsam mit einer Stimme sprechen. Und so ein Politiker bräuchte ein Mandat. Deswegen würde ich mir, wenn Sie mich fragen, wünschen, dass wir Europäer wie die Amerikaner einen Präsidenten der Europäischen Union ihrer Region wählen, wo sie dann auch wirklich mit Stimme sind. Und das Zweite, Sie wissen, in den heutigen Verträgen steht drin, dass wir außenpolitisch, also beispielsweise mit Saudi-Arabien, nur reden können, wenn wir einen einstimmigen Beschluss fassen. Letzten Donnerstag hat wieder Orban den gesamten Laden blockiert. Und ich bin's auch leid, das zu hören. Ich wünsche mir, dass dieses Europa jetzt endlich in der Lage ist, die Einstimmigkeit abzuschaffen und per Mehrheit zu entscheiden. Wir dürfen uns nicht vom Langsamsten blockieren lassen. Und wenn Sie mir das erlauben, das sind Fragen, die jetzt über die Frage reine Verteidigung hinausgehen. Es geht um die Frage, ob Europa Gesicht, Stimme, Kraft,
Wirkmächtigkeit bekommt. Ja, absolut. Diese Frage geht deutlich darüber hinaus.
Und deswegen müssen wir auch rauskommen aus der Technik von Politik und reinkommen in das Historische, was wir ein Stück weit verlernt haben.
Wie will man es erreichen? Das ist ja, die Frage ist ja immer formuliert. Ich würde Ihnen ganz zustimmen. Aber wir sind ja immer so im Konjunktiv. Wir sagen, wir müssten, wir könnten, wir sollten. Und wenn man ein Einstimmigkeitsprinzip hat, dann müsste ja, wie bei der UNO ist es ja ähnlich, wie reformiert man Institutionen, ist die große Frage, glaube ich. Und die Frage an Sie, wie macht man das?
Also es ist kann der man Abend das ohne der Fragen. Ich habe noch nie eine Runde erlebt, die anfängt und es werden eigentlich nur Fragen gestellt, selbst von denen, die Fragen gestellt kriegen. Und eigentlich ist das, ist das mein Job und dann warte ich immer auf Antworten. Ich habe noch nie eine solche Kaskade von rhetorischen Fragen gehört. Das ist spektakulär. Das heißt, mit anderen Worten, ist ja gar nicht Ihre Schuld, Herr Weber, aber Bartsch hat gerade so genickt und so
ich
etwas sinister
Orban,
gelächelt.
Ich habe bei Orban in besonderer Weise genickt, weil das war doch der, der bei Ihrer Klausur der CSU war, ne? Eingeladen von sich. Die anderen, also ich will es nur sagen, also das ist ja nicht, wir haben ja mit Orban nichts zu tun und es ist ja auch nicht der Einzige, das ist ja das Problem. Sie haben ja völlig recht in Ihrer Beschreibung, ich teile das im Übrigen.
Der war nicht schlecht.
Nee, das ist einfach die Wahrheit, ne? Also der war bei der CSU eingeladen und hat dort vorgetragen.
Aber ist doch gut, mit dem zu reden, ne? Da sind wir uns auch einig, oder nicht?
Naja, ich weiß nicht, ob das das richtige Symbol ist, aber lassen wir das mal lieber.
Das ist ein Regierungschef Europas, also das können wir jetzt doof finden oder nicht, aber der ist doch Teil der Europäischen Union.
Ja, Entschuldigung, wenn wir das zum Kriterium machen, dann finde ich, ich war dabei, als Putin im Bundestag geredet hat, aber wir lassen das mal lieber, weil ehrlich gesagt, das kann nicht das Kriterium sein.
Sie beschweren sich ständig, dass die CDU nicht mit der Linkspartei spricht und Sie würden nicht mal mit Herrn Orban sprechen?
Er ist von einer zu einer Klausur eingeladen worden der Union und hat das vorgetragen. Das ist doch was ganz anderes. Entschuldigen Sie, das ist eine andere Qualität, als wenn ich mit jemandem rede. Aber nochmal, ich glaube, heute würde der nicht mehr eingeladen werden. Das wäre auch richtig so. Aber das Entscheidende ist doch wirklich die Frage, die Herr Weber zurechtgestellt hat. Europa ist in einer Situation, dass wir kein Partner sind in diesen Gesprächen. Und da wäre ein Problem. Der Krieg ist in Europa, Putins Angriffskrieg gegenüber der Ukraine und wir werden nicht mehr eingeladen. Und demnächst wird dann Herr Trump mit Herrn Putin auch in Saudi-Arabien verhandeln.
Warum wird man da nicht eingeladen? Weil die nicht wissen, wen sie einladen sollen?
Herr Weber
sollen?
Hat das hat er korrekt gesagt. Weil wir keine Bedeutung haben. Europa hat keine Bedeutung. Und jetzt wird vermutlich, also wird so getan, als wenn wir mit dem Militärischen etwa diese Bedeutung kriegen würden. Ich teile das ausdrücklich nicht. Europa muss wirtschaftlich und politisch stark werden. Und das ist ein langwieriger Prozess.
Wir sind wirtschaftlich stark. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Ich muss jetzt hier nicht Europa verteidigen, aber ich hänge an diesem Kontinent. Das können wir doch jetzt nicht so klein machen.
Ich hänge auch an diesem Kontinent. Aber es ist so, dass wir politisch und es hat mit Wirtschaft. Wo sind denn die großen Tech-Konzerne? Wer bestimmt denn die Daten derzeit? Wir haben mal bei Autos, aber gucken Sie sich den Markt an. Wir haben eine totale Veränderung. Das ist die Wahrheit. Und das eben sowohl Google, Facebook, das alles, die Sitze sind in den Vereinigten Staaten. Und die Chinesen machen ein Alternativmodell. Und Europa, im Übrigen auch Russland, sind dort Zwerge. Das ist die reale Situation.
Glauben Sie, Herr Bartsch, wenn wir Tech-Konzerne hätten, würden wir da sitzen?
Ich glaub, schon wieder so eine rhetorische Frage, aber ich mag's.
Lieber Herr Neitzel, vielleicht ja. Wenn wir diese Macht hätten und sie ausspielen könnten, dann ja. Wir haben keine. Das ist die Situation. Und deswegen finde ich schon, dass man in Innovation wirklich investieren muss. Da finde ich es auch richtig, im Übrigen dann über Kredite zu reden. Das wäre für Europa dringend notwendig. Das andere würde ich jetzt mal mit einem großen Fragezeichen versehen.
Ulrike Herrmann.
Ja, also ich würde sagen, dass Europa jetzt ökonomisch sehr stark ist. Das gilt auch für Deutschland. Also wir haben ja immer noch einen Exportüberschuss von 5% unserer Wirtschaftsleistung. Das ist wirklich sehr viel. Also wir exportieren mehr, als wir importieren. Und auch Europa hat jetzt im Außenhandel kein Defizit. Das heißt, wir sind wirtschaftlich stark, sondern das Problem existiert auf zwei Ebenen. Wir sind militärisch zerstritten, in dem Sinne, dass jeder sein eigenes Zeug macht. Und wir haben über 150 verschiedene Waffensysteme und von keinem Waffensystem genug, um die Ukraine zu unterstützen. Also militärisch sind wir abhängig von den USA. Das wollen sie hier aber nicht ändern, das finde ich falsch. Und das andere ist natürlich...
Haben Sie noch gar nichts zu gesagt.
Ja, haben Sie doch schon angedeutet. Haben Sie eben gesagt.
Ich habe gesagt, dass wir nicht in Aufrüstung investieren müssen. Ich habe gesagt, Abhängigkeit. Das sind unterschiedliche Dinge.
Okay, darf ich noch mal zu Ende reden?
Natürlich.
Danke. Und das andere ist eben, dass es stimmt, dass wir politisch nicht geeint sind. Aber ich wäre zum Beispiel dagegen, das wäre aber noch mal ein eigenes Thema, jetzt einen Präsidenten zu wählen.
Ja, ist ein anderes Thema, finde ich auch. Entschuldigung, nur ganz kurz dazwischen gefragt. Die beiden Leute, die wir da hinten sehen...
Ach, das. Ja. Einer sitzt hier,
ja. Sie. Ich meine, ganz ehrlich, beide gerne gemeinsam und jeder einzeln könnten doch dort in Jeddah sehr gut sitzen. Das verstehe ich jetzt nicht.
Darf ich? Wenn wir das diskutieren, dass wir wirtschaftlich stark sind, dann liegt es daran, weil wir dort Europa haben. Donald Trump hat jetzt Zölle aktiviert gegenüber der Europäischen Union für Aluminium, für Stahl, das in Europa produziert wird, nach Amerika verkauft wird. Da hat er 25% Zölle aktiviert. Und da hat die Europäische Kommission, ich habe mit Ursula von der Leyen darüber gesprochen, wir haben sofort die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wir fragen in Berlin niemand, wir fragen in Paris niemand, wir fragen in Rom niemand.
Das entscheidet Europa
für den gesamten Kontinent mit einer Stimme. Und bei Wirtschaft sind wir eine Macht. Und da sind wir auch respektiert. Übrigens auch, weil Helmut Kohl den Weitblick hatte, eine Währung zu schaffen. Wir haben die zweitgrößte Währung der Welt in europäischer Hand. Dort spielen wir eine Rolle. Und dort, wo wir nationalen Egoismus haben, weil es nicht gelungen ist, eine Verteidigungsunion aufzubauen. Dort sind wir schwach, dort sind wir irrelevant. Und das erleben wir in Saudi-Arabien. Deswegen ist mein Appell jetzt bei diesen Fragen, wie wir mit den 800 Milliarden umgehen, eine irre Summe. Und auch jeder, der verantwortlich ist, muss sich der Summe auch bewusst sein. Wir reden wirklich über Zukunftsvertagen von Aufgaben, weil wir Schulden machen. Deswegen bin ich da sehr sensibel. Aber wenn wir das Geld jetzt schon in die Hand nehmen, weil es gar nicht anders geht, jetzt auf unseren Kontinent zu rüsten, dann müssen wir jetzt auch die europäische Architektur dafür machen.
Okay.
Geld ist der Start. Aber die eigentliche Frage ist, wie geben wir das Geld aus, sodass man am Ende der Tage nachhaltig unsere Sicherheit stärkt?
Nur damit ich es verstehe, 800 Milliarden auf europäischer Ebene, kommen die 500 deutschen Milliarden oder die Billion, kommt die noch oben drauf oder wie geht das?
Nee, die 500 Milliarden ist ja Geld für Infrastruktur. Nee,
ich weiß, aber die deutsche Verteidigung.
Und dann die Verteidigung, da gibt's ja jetzt keine Grenze mehr nach oben, sondern da wird
deswegen habe ich bei 500 Milliarden mal angefangen.
Ach, kommt das noch oben drauf oder was nicht? Also Gott sei Dank entscheidet da der Souverän drüber und noch gibt's das alles nicht. Also ich finde es sowieso ein Unding, was da passiert. Ich finde es undemokratisch bis zum Getno, jetzt sozusagen mit einem alten Bundestag noch ernsthaft die Verfassung ändern zu wollen. Ich finde das zutiefst undemokratisch. Aber das wird der Bundestag entscheiden, ob er das...
Undemokratisch ist das nicht. Es ist legal, es ist vielleicht nicht legitim, aber
naja, ich habe nicht gesagt, dass es illegal ist. Das würde ich nicht sagen. Wahrscheinlich wird das Verfassungsgericht...
Ich habe nur gesagt, immerhin.
Das wird das Verfassungsgericht entscheiden. Das entscheiden Gott sei Dank wir nicht. Das Verfassungsgericht wird dazu entscheiden. Und ob aber der Bundestag, das ist ja die zentrale Frage, ob es dort eine Zweidrittelmehrheit gibt, das wird hier so einfach gesagt, da bin ich noch gar nicht so sicher.
Nicht.
So, und wenn es diese Zweidrittelmehrheit nicht gibt, dann wird es vermutlich andere Wege geben
würden
müssen.
Sie denn, Herr Bartsch, Sie, Linkspartei, angenommen, das müsste der neue Bundestag entscheiden, weil es der alte jetzt nicht mehr schafft, weil uns einfach die Zeit davonläuft. Würden Sie jemals einem Sondervermögen für Bundeswehr, für Rüstung, für Verteidigung zustimmen, als Linkspartei?
Wissen Sie, wir waren die Einzigen, die schon bei den 100 Milliarden, die ja damals entschieden worden sind, deutlich Nein gesagt haben und das aus guten Gründen. Wissen Sie, ich bin im Verteidigungsausschuss und ich weiß, im Jahr 2005 hatten wir 23 Milliarden Ausgaben. Jetzt haben wir nach Europa gemeldet im vergangenen Jahr 90 Milliarden. Und trotzdem ist die Bundeswehr immer noch nicht verteidigungsfähig. Ich würde ja mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit dem Geld so passiert? Was machen wir eigentlich damit?
Aber Sie
wir reden
doch
zuerst,
Ausschuss.
Wir reden zuerst über Summen. Wir reden zuerst über Summen und je größer, desto besser. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem. Wir müssen zunächst mal darüber reden, dass hier ist ein Punkt genannt worden. Also wenn man europäisch denken will, dann müssen auch diese Fragen eine Rolle spielen. Ich könnte Ihnen die Beispiele sagen. Also ich will nur mal, der Digitalfunk für Panzer, Deutsche, das ist gekauft worden. Das liegt jetzt rum im Heer. weil das europafähig nicht ist. Wir können mit niemandem kommunizieren. Das sind Millionen versenkt worden. Und da könnte ich Ihnen Beispiele en masse nennen. Deswegen die erste Frage
ist überhaupt nicht die Frage eines Geldes. Was passiert da mit den Panzern? Also Sie
es geht um Funk. Ja. In den Panzern,
Digitalfunk, die müssen untereinander sprechen.
Eingebaut werden soll. Ja. Die sind angeschafft worden, der kann nicht eingebaut werden. Weil? Die liegen jetzt schlicht rum, ja, weil er nicht kommunikationsfähig ist mit unseren europäischen Partnerländern. Also wird der jetzt nicht eingebaut. Die liegen rum.
Das war ein erstes Problem und man hat jetzt Wege gefunden, sie einzubauen.
Nee, nein, das stimmt nicht. Das ist noch nicht der Fall.
Das ist mein Stand.
Das ist noch nicht der Fall. Im Moment ist es einer der größten Beschaffungsskandale. Ich könnte Ihnen aber, wissen Sie, aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen den ersten Schritt. Es wird über 800 Milliarden geredet. Wo ich sowieso sage,
das ist ja das Störgefühl, das viele Leute gerade haben.
Es ist ein großes Störgefühl. Ja. Ich finde auch ein großes Störgefühl, wenn man vor Tische, sprich vor den Bundestagswahlen, sagt, wir werden keine neuen Schulden machen. Also wird ja jetzt immer rauf und runter gezeigt, was der neue Kanzler dazu gesagt hat, dass wir keine neuen Schulden, dass wir zuerst mal sparen.
Ganz kurz fürs
und
Protokoll, jetzt ist das, ne? Noch ist er nicht Kanzler. Ja.
Also noch ist er nicht Kanzler. Ich kann auch gesichert sagen, ich werde ihn nicht wählen. Das ist immerhin eine klare Aussage. Leider keine Agentur, weil keine Überraschung. Aber er wird es vermutlich werden. Aber die derzeitige...
Bin immer zynischer, das hat was mit dem Alter zu tun.
Ja, bin ich in dieser Frage, bin ich das. Ja. Weil ich kann sowas nicht akzeptieren, wenn man vor Tische etwas völlig anderes sagt, als jetzt Realstand. Und es gibt im Übrigen auch einige Abgeordnete der Union, die das nicht so toll finden, um das ganz vorsichtig zu sagen.
Ist aber ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema,
aber es geht ja da auch um das
Thema. Mich würde interessieren, wie das Herr Weber findet, ehrlich gesagt. Dass Sie darüber...
Herr Weber muss sich dazu nicht äußern.
Doch, wegen meiner gern.
Also,
wenn ich ihn frage, schon.
Er hat die gleiche Meinung für ich. Nein.
Das Schöne ist, man kann darauf so schlecht mit der Gegenfrage antworten. Lassen Sie mich das doch einmal kurz fragen, Herr Bartsch.
Ja.
Wie finden Sie das?
Ja, die CDU-CSU hat in der letzten Legislaturperiode bereits einmal für 100 Milliarden neue Schulden gestimmt.
Ja, nicht die Antwort auf die Frage.
Ich sag deutlich dazu, wir sind bereit, auch für die Verteidigung Schulden zu akzeptieren. Das haben wir bei der letzten Legislaturperiode bereits bewiesen. Übrigens hat die Union damals in der Opposition...
Das ist jetzt der rhetorische Trick für die Nummer?
Das ist kein Trick, ich sag nur die Fakten. In der letzten Legislaturperiode hat meine Partei der Regierung geholfen, 100 Milliarden Schulden zu machen.
Ihre Partei, die CSU, hat diese Ampel und insbesondere die Grünen 3 Jahre vor sich hergetrieben und immer so mit der Anmerkung, können nicht mit Geld umgehen, können nicht wirtschaften, kein Plan von nix, schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten. Jetzt machen Sie astrein Robert-Habeck-Politik.
Thorsten Frey hat es für die Unionsfraktion klar formuliert. Für uns geht es bei dieser Grundgesetzänderung jetzt um die Verteidigung. Das ist unser Prinzip. Und das haben wir bereits in der letzten Legislaturperiode gemacht.
Und außerdem 500 Milliarden für die Infrastruktur.
Darf ich vielleicht auch aussprechen?
Ja, Entschuldigung.
Darf ich vielleicht auch aussprechen?
Aber damit wir auf die Themen kommen.
Wir sagen, die SPD regiert mit. Und für die SPD war die Infrastruktur zentrales Thema. Wir machen jetzt eine Koalition mit jemandem, der das fordert. Scholz hat das im Wahlkampf gefordert. Und da gibt es jetzt eine Koalition aus diesen beiden Bereichen. Und für uns ist das Zentrale die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Das ist für uns das Zentrale. Und zudem stehen wir auch. Übrigens, um Ihre Frage zu beantworten, dass die Leute nicht verwirrt sind, die 800 Milliarden beinhalten die deutschen Schulden für die Verteidigung. Nicht für die Infrastruktur, aber für die Verteidigung. Insofern ist das dort mit abgedeckt. Das ist die Gesamtsumme, die Europa jetzt investiert, um verteidigungsfähig zu werden. Und ich sage, das Wichtigste in der jetzigen Situation ist, wie geben wir das Geld, das wir jetzt haben, vernünftig aus. Und da müssen wir, das ist meine große Sorge, dass auch in Berlin bei den Koalitionsgesprächen wieder nur national Bundeswehr in Beschaffungsstrukturen gedacht wird, sondern wir müssen jetzt versuchen, die Gelder, das sind unsere Wahlversprechen gewesen und wir gehen mit denen jetzt auch in die Gespräche. Aber ist das eine Überraschung, dass man das, was man verspricht, auch versucht anschließend umzusetzen?
An dem Punkt sagen Sie, halten Sie sich an Versprechen? Wenn es um die Frage der Einhaltung der Schuldenbremse geht, dann nicht mehr. Verstehe ich jetzt nicht.
Wir sind auch dafür, den Mindestlohn zu erhöhen, obwohl wir das nicht wollten im Wahlkampf. Wir haben versprochen, wir wollen den Mindestlohn nicht erhöhen. Herr Lanz, es ist die Natur von Kompromissen, dass wir dann versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber dass ich das auch nochmal klar sage...
Das ist ein normales politisches Geschäft mit, wir machen mal ein bisschen Kompromisse.
Dass wir Kompromisse machen,
finde ich schwierig.
Dass ich das nochmal klar sage, ich glaube, wir haben wenn man sich mal im Zusammenhang sieht, wir haben vor 3 Jahren bei Corona in Europa 750 Milliarden neue Schulden gemacht. 3 Jahre erst her. Und wir haben jetzt 800 Milliarden Schulden beschlossen für die Verteidigung der Europäischen Union.
Ja.
Ich glaube deshalb, erstens, diese Verschuldung muss Hand in Hand gehen mit massiver Konsolidierung. Das heißt, jetzt in den Koalitionsgesprächen muss dieser Staat auch schauen, ob er die Gelder, die er hat, gut ausgibt. Und da wird es auch im Sozialbereich Veränderungen geben müssen, Bürgergeld und andere Themen. Und das Zweite, was notwendig ist, ist, wir brauchen eine massive wirtschaftliche Erholung. Wenn es uns nicht gelingt, die Wirtschaft wieder flott zu kriegen in Deutschland, in Europa, dann werden diese Schulden eine große Belastung für die Zukunft sein.
Also 800,
das heißt, wir sind in einer historischen Wendesituation, wo jetzt auch investiert werden muss, wo ich ausdrücklich dazu stehe.
Wir reden gleich aber ausführlich über schauen, Schulden. Dass das wirtschaftlich funktioniert. Sie dürfen sofort, Herr Bartsch, was ja. mich, weil wir heute mal so einen wichtigen Europäer hier haben, das ist auch eine offene Frage in die Runde. Ist es nicht irgendwie auch tragisch, dass so ein erratischer Typ wie Trump, der kommt jetzt an und macht das, was wir 3 Jahre lang nicht hingekriegt haben. Eine echte diplomatische Initiative. Wenn wir doch dieses große Europa sind, diese große Wirtschaftsmacht mit der Power unterlegt, mit einer echten Präsenz auf der Weltbühne. 3 Jahre lang haben wir weder das eine noch das andere hingekriegt. Haben wir die Ukraine so ausgestattet, dass sie sich ernsthaft wehren konnten, wenn das der Plan gewesen sein sollte. Noch haben wir es hingekriegt, ernsthaft zu verhandeln, für den Fall, dass das der Plan gewesen sein sollte. Welcher Plan war es eigentlich dann?
Ich bestreite Ihre These. Die Ukraine hat mir am Anfang nur wenige Wochen gegeben, zu überleben, als die Russen angegriffen haben. Die Ukraine hat jetzt 3 Jahre durchgehalten. Sie hat im Schwarzmeer die stolze russische Schwarzmeerflotte vernichtend geschlagen. Die Ukraine hat viel geleistet in diesem Krieg und hat viel bewiesen. Und jetzt ist erst mal der Anfang getan. Wenn wir die 30 Tage Waffenstillstand bekommen, ist ja erst der Anfang gemacht. Dann geht es um die Frage, zu welchem Preis setzt Trump seinen Willen durch. Wenn es natürlich wieder nur Atemholen für Russland bedeutet, um den nächsten Krieg vorzubereiten, wie wir es die letzten Jahrzehnte erlebt haben, dann ist es für mich ein zu hoher Preis. Und wenn Sie mich fragen, was jetzt zu tun ist, dann sage ich, nicht aufhören, nach Washington zu blicken, sondern dieses Europa ist jetzt wirtschaftlich stark genug, muss stark genug sein, die Defizite, die Amerika hat, in der Ukraine auszugleichen, sowohl bei den Waffen als auch bei der finanziellen Unterstützung. Das muss es uns wert sein, weil es unsere Verteidigung ist, unsere Werte verteidigt.
Die Frage auch hier in die Runde, Frau Herrmann, ist das nicht, also auch historisch betrachtet, ein echtes Versagen? Wir haben das nicht hingekriegt. Da muss jemand wie Trump kommen, um einmal diese wirklich diplomatische Initiative hinzukriegen.
Also was sicher richtig ist, ist, dass die Europäer früher hätten aufrüsten müssen. Also beispielsweise hat man viel zu spät angefangen, Munitionsfabriken zu bauen, mit denen man dann die Ukraine hätte ausrüsten können. Also die Europäer haben den Fehler gemacht, dass sie viel zu lange sich darauf verlassen haben, dass die USA immer ungefähr die Hälfte der Unterstützung für die Ukraine leistet. Das war auf jeden Fall falsch. Aber ich bin ja eigentlich fast nie einer Meinung mit Herrn Weber. Deswegen würde ich jetzt mal gerne sagen, dass er in einem Punkt recht hat. Wenn es am Ende um die Verhandlungen geht mit Russland, wird die zentrale Frage sein, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine bekommt. Und die müssen massiv sein. Also die Ukraine braucht 2 Dinge, damit sie sich auf einen Frieden einlassen kann, damit ganz klar ist, Russland kommt nicht wieder. Das eine ist, es muss erlaubt sein, die Ukraine weiter aufzurüsten, damit sie sich gegen eine erneute Invasion der Russen wehren kann. Und es müssen auch Sicherheitsgarantien geben, nach dem Motto, da stehen dann auch ausländische Soldaten, um das abzusichern. Das müssen nicht unbedingt Europäer sein. Das könnten beispielsweise auch UNO-Truppen sein aus Indien und so weiter. Nur ob sich Russland darauf einlässt, das ist sehr, sehr zweifelhaft. Und diese Idee von Trump, ja, ich komme als Dealmaker und bin auch noch oberster Freund von Putin und dann habe ich irgendwie die Ukraine gelöst, das ist total naiv. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das scheitert, ist extrem hoch. Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Bin ich bei Ihnen, aber es ist wenigstens mal ein Versuch.
Ja, natürlich.
Und es kommt endlich mal Bewegung in dieses grauenvolle Blutvergießen.
Wer hat eigentlich einen Sitz an einem Verhandlungstisch. Und als Historiker kann man das ja wunderbar durchdeklinieren. Das ist derjenige, ist in der Diplomatie stark, der auch militärisch stark ist.
Genau.
Das ist ein Ausdruck von Macht. Und die Europäer sind militärisch, die geben zwar unendlich viel Geld aus, so. Da sind wir auch bei Ineffizienz, da bin ich sogar bei Herrn Bartsch, aber sie kriegen ihre PS nicht auf den Boden. Weil sie, wie was Herr Weber gesagt hat, in dem Bereich eben nicht einig sind und jeder sein nationales Süppchen kocht. Und wir kriegen die Verzwergung Europas ja vorgeführt, weil das Machtverhältnisse ausdrückt. Russland muss mit den USA verhandeln, ist Atommacht und so weiter. Die können Sicherheitsgarantien, die haben bestimmte Technologien. Die Europäer, sieht es sehr, sehr düster aus im rein militärischen Bereich. Und das kann man eben nicht nur an reinen Zahlen sehen, sondern an den Fähigkeiten. Und die sind eben sehr begrenzt. Und es haben viele Wissenschaftler gesagt, Europa muss sich als Projekt mal vom Agrarmarkt, von der Währung, von Schengen hin zu einer Verteidigungsunion entwickeln. Sonst wird es in dieser Welt, was Sie gesagt haben, keine Rolle spielen. Und diese Appelle kann ich auch schon nicht mehr hören, weil wir sie seit 2014, seit dem ersten Schritt in Richtung Ukraine ständig gemacht haben. Und passiert ist nichts. Oder nicht nichts, aber fast nichts. Und dann sieht man, die große Frage für mich ist, unter welchem Druck, kommt jetzt Europa voran? Und was Herr Weber gesagt hat, ist ja richtig. Also wir müssen jetzt vorangehen. Aber die große Frage ist eben wie. Wie kriegen wir die Idee? Es ist ja leicht, hier zu sitzen und das zu fordern oder eine Rede zu halten. Wie überträgt man das? Und das ist eben dann Staatskunst, das hinzubekommen. Weil wenn wir mal sehen, wo wir begonnen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, hätte sich ja kein Mensch vorstellen können, dass wir mal beim Euro landen und bei Schengen landen. Also da waren große Frauen und Männer, meistens waren es Männer, die das durchgedrückt haben gegen die Widerstände in ihren eigenen Ländern und Regionen. Und das ist das große Problem, dass wir diese Vorstellung jetzt im Außensicherheitsbereich nicht haben, dass man Souveränität aufgeben muss. Und da waren wir mal weiter in den 50er Jahren. Europäische Verteidigungsgemeinschaft ist dann an den Franzosen gescheitert, 54. Und das ist da die große Frage, wenn wir hier reden in so einer Runde, dann denken wir, haben wir alle irgendwie so ein bisschen Hoffnung. Wir haben ja alle sagen, es ist schwierig, Land, sie sagen es, warum ist das so? Aber irgendwie schwingt bei uns allen doch so ein bisschen Hoffnung mit. Aber als Historiker muss man sagen, naja, also, vielleicht sind wir Europäer so, wie wir
das
sind.
Das mit der Hoffnung, doch, ich weiß nicht, von Ihnen stammt, glaube ich, der Satz, der Satz und der trifft, finde ich, total den Kern dessen, was viele Menschen gerade in diesem Land auch diskutieren und auch in ganz Europa diskutieren. Die haben Angst vor Krieg. Sie selber sagen, könnte sein, dass das der letzte Sommer ist, den wir im Frieden erleben.
Ja.
Wie ist das gemeint?
Naja, also wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Das weiß ich nicht, das weiß der BND nicht und so weiter. Aber wir müssen natürlich, wenn wir mal hypothetisch sind, also wenn wir jetzt einen Waffenstillstand, einen Frieden haben, der nicht mit abgesichert ist, weil Russland das nicht akzeptiert. Ich sehe das auch wie Sie. Ich sehe überhaupt nicht, dass Russland Truppen akzeptiert. Also wenn Trump das aber durchsetzt und wir dann einen schwachen Frieden haben für die Ukraine und er das mit irgendeinem Deal durchsetzt, dann hat Russland natürlich auf einmal wieder eine freie Hand. Wir wissen, dass im September das Sabbatmanöver in Weißrussland geplant ist. Und wer will von uns wirklich sagen, was dann folgt? Das kann keiner von uns sagen. Und ein Worst-Case-Szenario ist, es sind eben nur 30 Kilometer bis nach Litauen. Und ich weiß von meinen litauischen Freunden, die dort sind, dass die Angst haben. Dass die sagen, wer kann das sagen? Es kann niemand sagen. Es ist vielleicht auch nicht das Wahrscheinlichste. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Putin diese Vollinvasion startet. Ich hätte immer gedacht, das ist doch irrational, wo führt das hin und so weiter. Also wenn eine Schlussfolgerung vom Februar 2022 ist, dann ist es doch das Ende der Gewissheit. Übrigens auch aus dem 7. Oktober mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Wer hat das vorausgesehen? Das ist das Ende der Gewissheit. Und die Schlussfolgerung kann doch nur sein, we have to be capable. Wir müssen in der Lage sein, uns auch militärisch zu verteidigen, die Ukraine zu verteidigen. Deswegen halte ich auch diese Summen, mit denen jetzt sich geworfen wird, für wichtig. Es ist ein wichtiges Signal. Aber ich wäre auch bei Herrn Bartsch insofern zu sagen, das Geld alleine bringt es natürlich nicht. Wir müssen auf Effizienz achten. Und da haben wir, das stelle ich in meinem Büchlein auch dar, da haben wir ein massives Problem gehabt. Politik muss endlich mal Reformen durchsetzen, die auch den Namen verdienen.
Beispiel, wenn wir über Ineffizienz sprechen. Ich will einmal konkret verstehen, worüber wir da eigentlich reden. Weil Bartsch hat doch recht. Wir geben ja nominell unglaublich viel Geld für Verteidigung
in Europa
aus.
Dass das stimmt. Aber also die Bundeswehr, um das bei dem konkreten
Beispiel. Und trotzdem stehen wir blank da.
Genau. Das liegt natürlich auch daran, dass viel, was beschafft wurde, an die Ukraine gegangen ist. Aber ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Ausgaben des Sondervermögens, dieser 100 Milliarden, die erfolgen nicht nach der Logik, möglichst viel Kampfkraft zu erzeugen und damit auch die NATO-Forderungen, was wir da alles stellen müssen, so und so viel Brigaden. Das war nicht die Logik, sondern die Logik war, möglichst schnell das 2%-Ziel zu erreichen, weil das ist etwas in der Außenpolitik, was wichtig war. Also da hat Trump drauf geschaut, da hat die USA drauf geschaut. Also man hat Dinge gemacht, um möglichst schnell dieses Geld auszugeben, um möglichst schnell das abfließen zu lassen, aber nicht. Wir haben eigentlich der NATO eine Division versprochen mit 20.000 Mann. Man hat eben nicht ein Budget für diese Division geschaffen und sagt, schafft das an, was diese Division braucht.
Wo ist das Geld hin?
Das wollte ich auch wissen.
Wir haben das, es sind ja schon im Prinzip sinnvolle Dinge angeschafft worden, kann man jetzt durchdeklinieren, in Digitalisierung, in Funkgeräte, in Munition, in neue Geschütze. Aber das ist eben aufgeteilt worden auf Luftwaffe, Heer, Marine. Und Sie müssen natürlich auch bei 100 Milliarden Prioritäten setzen. Und diese klare Prioritätensetzung, verbunden eben mit Reformen, die hat das so nicht gegeben. Wenn wir uns das letzte Kabinett anschauen, dann müssen wir einfach sagen, die Reform der Bundeswehr war kein Kabinettsprojekt. Und da ist selbst ein Verteidigungsminister nur einer von 15 oder 16 am Kabinettstisch. Und es geht ja mit ganz vielen Dingen. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie gilt für die Bundeswehr. Das ist natürlich für eine Armee ein Schmarrn. Alle zivilen Regeln, die wir haben, Arbeitsschutz und so weiter, gilt auch für die Bundeswehr. Und es hätte sozusagen müssen wir auch jetzt machen, ein Kabinettskomitee sein müssen. Da ist der Justizminister drin, da ist der Arbeitsminister drin, da ist die Bauministerin drin und der Verteidigungsminister. Und da muss gesagt werden, so, wir müssen Kampfkraft erzeugen, weil wir müssen im Notfall eben im Litauen verteidigen. Und das hat man nicht gemacht. Ein einzelner Minister, das hat man ja auch gesehen, dass Pistorius dann auch von Scholz ausgebremst wurde, weil er dann eben auch zu populär wurde. Sodass wir, wenn wir das mal wirklich sehen, was die Bundeswehr erreicht hat, ja, da gibt's auch Schritte nach vorne. Aber sie ist nicht effizienter geworden. Sie ist nach wie vor eine Karikatur der deutschen Bürokratie. Und das muss sich ändern.
Vielleicht darf ich mal einen Punkt sagen. Also Frankreich hat im vergangenen Jahr 61 Milliarden für Verteidigung ausgegeben. Kein Mensch würde in dieser Runde behaupten, dass Frankreich nicht verteidigungsfähig ist, sogar Atommacht. Trotzdem haben diese 61...
Ich würde es behaupten.
Diese 61 Milliarden, na gut, die behaupten das. Ich würde da ein Fragezeichen mindestens setzen. Ja, sie haben in Frankreich aber mehr oder weniger ausgereicht.
Nein,
und ich glaube nicht, dass es eine Frage ist, je mehr wir ausgeben, je mehr wir für Rüstung ausgeben, desto besser sind wir gerüstet. Das ist ein Irrglaube. Ich glaube, dass
das lerne ich gerade aus den Ausführungen von Herrn Nanz.
Lassen Sie mich kurz ausreden. Es führt dazu, dass bei uns die Widersprüche im Land größer werden, weil wir nicht in den sozialen Bereich, nicht in Technologie und Bildung investieren. Und das ist ein Riesenproblem. Wir sehen jetzt schon, was in Deutschland, was in anderen Ländern los ist. Das Land beginnt zu zerfallen. Und ich glaube, dass es ein Riesenfehler ist. Ich bin für ein Investprogramm in diese Richtung. Da bin ich auch sogar für die Aufhebung der Schuldenbremse, war immer dagegen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber zuerst militärisch zu denken, jetzt sogar zu sagen, das machen wir losgelöst, das finde ich ein Riesenfehler. Genauso wie ich die 800 Milliarden als erstes für einen Fehler finde, wenn sie nicht annähernd untersetzt sind. Da wird eine Zahl gesagt, warum eigentlich nicht 750 oder 850? Das ist Willkür, wie die 100 Milliarden.
2 Billionen und so weiter. Frau Herrmann, Sie wollten gerade.
Ja, ich würde gerne sagen, dass ich natürlich immer dafür bin, in den Sozialstaat zu investieren. Aber wir haben es hier tatsächlich mit einer welthistorischen Situation zu tun. Man kann jetzt nicht ignorieren, dass wir nebenan einen Krieg haben. Und es ist auch alles richtig, was Sie über Litauen sagen. Aber die Gefahr ist, dass dann die Leute sagen, okay, die Ukraine schreiben wir ab und dann sichern wir Litauen. Sondern man muss sich klar machen, was passieren würde, wenn es einen schwachen Frieden gäbe, nach dem Motto, ja, und Putin kann jederzeit wiederkommen. Das würde nämlich bedeuten, dass überhaupt niemand mehr in der Ukraine investiert. Und zwar weder der Westen noch die Ukrainer selbst. Niemand würde in diesen Reststaat investieren, wenn klar ist, übermorgen kommen die Russen. Sondern stattdessen würde Folgendes passieren. Es wäre ein zerstörter Staat. Es würde nichts mehr aufgebaut. Und Millionen von Ukrainern würden diesen Staat verlassen, weil da ja nichts mehr passiert. Das heißt, wir können die Ukraine, das muss ganz klar sein, das muss auch für einen Linken klar sein, nicht aufgeben. Weil sonst hätten sie nämlich das, wovor sie am meisten Angst haben, es gäbe ganz viele Ukrainer hier, von mir aus gerne, aber die AfD würde erstarken. Das heißt, wenn wir diese ganzen Probleme nicht haben wollen, müssen wir das Problem der Ukraine lösen. Und das kriegen wir nur hin, indem wir aufrüsten.
Dem will ich deutlich widersprechen. Denn wenn wir das machen, wenn wir nur meinen, was ist denn jetzt 3 Jahre passiert, Waffenlieferung und so weiter, wenn wir in dieser Logik bleiben, werden wir die Ukraine am Ende verlieren, weil Trump sie auf dem Präsentiertisch opfern wird. Und das, finde ich, geht genau nicht. Ich stimme Ihnen ja zu. Die Ukraine muss als Staat nicht nur gerettet werden, die ist ein souveränes Land.
Aber Herr Bartschow, bitte. Sagen Sie doch mal, wie Sie es machen würden.
Der Ukraine.
Sie, ich war
Sie
in der
stellen sich jetzt
ich,
hin
ich
oder
war,
setzen sich hin und
sehr
sagen,
Herr Weber,
keine
ich war in der Ukraine und wir haben
ich
sogar
auch in der Ukraine.
Ja, glaube ich Ihnen.
Ukraine.
Ich wollte ja, es war ja erst ein erster Halbsatz, der geht ja noch weiter.
Geht's um die
Fragestellung. Ich war in der Ukraine und habe Krankenhäuser besucht und dort Material mitgenommen, weil Deutschland nicht in der Lage ist, zum Beispiel Krankenhäuser und Ähnliches auszurüsten.
Was ist das für Argument gegen Militärhilfe? Das ist eine Unterstützung. Wir müssen noch weiter die Ukraine unterstützen, wenn Sie das so beschreiben.
Ich sage, wenn Sie nur in der militärischen Komponente denken und am Ende des Tages meinen, Russland besiegen zu müssen, werden wir scheitern.
Es geht nicht um Russland
wir müssen
besiegen.
Aus der militärischen
um Frage,
Logik raus.
Dass die
und das Schlimme
überleben
ist, dass jetzt
kann.
Ein Trump in Saudi-Arabien dafür sorgen wird, dass also, es einen, vielleicht einen Frieden gibt.
Aber Herr Barth,
wenn es einen
jetzt,
gibt, gibt es einen
jetzt,
Diktatfrieden.
Es geht jetzt mal ganz andere Frage, weil das Linke der Meinung sind, Waffen sind schlecht, sei aktiv. akzeptiert. Ich glaube, die letzten 15 Jahre haben jedem offensichtlich bewiesen, dass gegenüber Putin Appeasement zu mehr Aggression führt. Wenn wir versuchen, ihm gegenüber nett zu sein, das hat auch übrigens Angela Merkel mit Nord Stream 2, wir haben es doch so oft versucht, gegenüber Putin immer wieder die Brücke zu bauen. Und alles ist gescheitert. Er ist aggressiv, er ist imperial. Und entweder wir halten ihn im Schach, oder wir werden das spüren.
Ich bin sehr übrigens, dafür.
Lass uns mal das nur sagen. Ich glaube, dass wir in Deutschland, in Europa nach wie vor glauben, die Ukraine sei ein Konflikt, der weit weg ist. Wir haben heute bereits Russland in Europa präsent, um Europa jeden Tag zu destabilisieren. In Rumänien hat das dortige Verfassungsgericht entschieden, die Präsidentschaftswahl zu wiederholen, weil die Geheimdienste bestätigt haben, dass Russland rechtsradikale Kandidaten nach vorne gebracht hat, bei TikTok, bei X, bei Facebook.
Ist das alles so eindeutig? Ist das alles so klar?
Ja, wie Sie's das ist ja nicht mein Urteil. Das ist das Verfassungsgericht eines demokratischen Landes, das Rumänien heißt, eines EU-Staates, das zu diesem Ergebnis gekommen ist. Wenn wir das negieren, was bereits heute los ist in der Europäischen Union. Und wenn Sie mit den Ländern reden, die wirklich näher dran sind, wir Deutschen haben ja schon manchmal das Gefühl, wir sind ein bisschen weiter weg, aber reden Sie mal mit denen in Litauen eben, in Polen. Polen baut derzeit ein East Shield auf an der Ostgrenze, weil dort die Bedrohungslage fundamental ist von Belarus, das ja schon fast Teil des russischen Systems ist mit Lukaschenko. Und dort wird jeden Tag spürt, was es bedeutet, so einen Nachbarn zu haben. Und deswegen, für uns Europäer geht es jetzt darum, die 800 Milliarden zu investieren. Und das möchte ich nur sagen, es ist verdammt wichtig, dass wir das jetzt gut investieren. Und das heißt für mich gemeinsame Beschaffung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir verschwenden Milliarden an Steuergeldern, weil wir nicht gemeinsam beschaffen. Und das Zweite ist wichtig, wir müssen auch europäische Projekte angehen, einen europäischen Drohnenschutzschirm zu machen. Nicht national, sondern europäisch
das anzubieten. Konkret mal ausbuchstabieren, europäische Armee?
Langfristig brauchen wir eine europäische
Armee. Okay, europäischer Kampfjet?
Ja. Definitiv. Wenn Sie mich so fragen, angesichts von dem, was wir in Washington erleben, sage ich, warum gehen wir 80% der 100 Milliarden, 80% der deutschen 100 Milliarden in die USA. Überweisen wir nach Amerika. Wenn Trump uns die Freundschaft aufkündigt und die Sicherheitsfreundschaft, die Sicherheitssolidarität aufkündigt, dann sage ich, müssen wir morgen entscheiden bei European.
Um mal zu verstehen, wie weit das geht, Herr Neitzel kann die Frage möglicherweise beantworten. Die F-35, amerikanisches Kampfflugzeug, haben wir gerade bestellt.
Ja.
Wie viele?
35.
So, passenderweise. Sind noch nicht da. Ist es zutreffend, dass die Amerikaner diese Maschine, die wir da im Hintergrund sehen, einfach per Klopfdruck von weit weg aus dem Pentagon in Washington abschalten könnten?
Das können sie wahrscheinlich, aber die Dinge ist natürlich komplexer. Die F-35 ist ein Verkaufsschlager für die Amerikaner. Die Italiener haben sie schon, sie fliegen sie auch schon, sagen die Einführung. Und das geht, das funktioniert. Das Problem ist, dass diese F-35, die wir da im Bild sehen, das einzige Kampfflugzeug der Welt, der fünften Generation ist, enorm leistungsstark. Wenn wir jetzt sagen würden, also das ist uns zu unsicher, das machen wir nicht, dann haben wir keinerlei Ersatz. Das ist ein Stealth-Flugzeug, kann vom Radar nicht erkannt werden. Unsere Eurofighter können vom Radar erkannt werden. Also hat einen Grund, warum die Piloten, ich war gerade in Büchel, die sollen das bekommen, dieses Geschwader, eben auch da sehr begeistert sind von der Maschine, was sie kann. Aber es ist ein amerikanisches Rüstungsgut und die Amerikaner, die Deutschen haben keinen Zugriff auf die Software. Die einzigen, die Zugriff auf die Software haben, sind die Israelis. Die fliegen die F-35 auch. Und da muss man natürlich sehen.
Ganz kurz, also die israelischen F-35 können die Amerikaner nicht abschalten aus der Ferne?
Ja, so genau ist das, weiß das keiner, aber die Israelis haben Zugriff auf Teile des Quellcodes. Die Israelis haben auch eigene Radargeräte eingebaut. Also die israelische F-35 ist eine andere F-35 als die Italiener, die Belgier, die Niederländer, die Finnen und die Deutschen bekommen werden. Und die Deutschen haben das Ding gekauft, weil es wirklich alle in Europa fast fliegen, außer die Franzosen, man sich auch austauschen kann und wegen der nuklearen Teilhabe. Das Flugzeug ist ja gekauft worden, um amerikanische taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Und wir sind in dieser Abhängigkeit. Jetzt haben wir diese Diskussion und sagen, das machen wir nicht. Aber bis wir als Europäer ein solches Flugzeug bauen, dann sind wir beide, Herr Lanz, hoch betagt, wenn wir es je in unserem Leben erleben.
Wie lange wird sowas dauern?
Nee, wir haben jetzt den Nachfolger der F-35, die 6. Generation. Da haben wir Europäer jetzt nicht gesagt, das machen wir jetzt zusammen im Weberschen Sinne, sondern wir haben ein Projekt, das machen die Franzosen, die Deutschen und die Spanier, FCAS, Future Combat Air System. Und um die Nachrichten aus Schilder komplett zu machen, machen die Briten, die Italiener, die Schweden und Japaner ein anderes Flugzeug, Tempest. Also wir haben zwei Projekte in Europa. Wenn man das jetzt mal technologisch betrachtet, sagen wir Europäer sind so weit hinten dran.
Ja. Das sind die beiden Maschinen, die wir da sehen, ja?
Also es würde ja nur Sinn machen, wenn wir sagen, wir bilden einen Konzern, einen militärischen Luftrüstungskonzern wie Airbus.
Noch nicht fliegen.
Sie noch nicht fliegen. Und bündeln unsere Fähigkeiten, unsere Hightech-Fähigkeiten. Aber das haben wir nicht hinbekommen.
So.
Und jetzt sind wir in einem großen Dilemma.
Bei Airbus, wie da die Situation ist. Aber, doch wahrhaftig kein Vorzeigeprojekt.
Aber Herr Bartsch, Airbus ist doch ein Weltkonkurrent für Boeing.
Airbus ist eine der großen Leuchtturmprojekte Europas. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat uns Europäer keiner zugetraut, dass wir einen Privatflieger bauen können. Ja. Heute sind wir besser als Boeing. Ja. Das ist eines der Leuchtturmprojekte Europas, das wir haben.
Wir haben es
deswegen genau das ist das Konzept. Da erfinden wir übrigens überhaupt nichts Neues. Weil das ist schon Strauß, das haben schon in den 60er Jahren die Leute entwickelt. Es geht jetzt darum, das mit Leben zu erfüllen.
Herr Bartsch, Sie dürfen sofort. Ich würde gerne ein anderer Punkt, der Ihnen vielleicht auch genauso wichtig oder noch wichtiger ist. Da ist gerade ein Stichwort gefallen, taktische Nuklearwaffen.
Ja, genau.
So, wer in der Runde ist der Meinung, dass Deutschland die Bombe braucht?
Die Europäer brauchen die Bombe.
Es gibt ein Problem. Wir können als Deutschland keine Atomwaffen haben. Das ist im 2+4-Vertrag ausgeschlossen.
Aber wir müssen uns beteiligen.
Ja, es sollte eine europäische Atomstreitkraft geben, an der sich Deutschland auch beteiligt.
Das Problem ist natürlich, was machen wir, wenn die Deutschen unter den, wird ja diskutiert zurzeit, unter den französischen Atomschirm, kann man noch einiges sagen. Das ist zurzeit schwierig, weil die Franzosen nur strategische Atomwaffen haben. Aber nehmen wir mal an, was machen wir dann, wenn 27 Frau Le Pen Präsidentin wird? Also die deutsche Sicherheit seit 55 der Bundesrepublik basiert auf der Zusage der Amerikaner und der USA, letztlich des amerikanischen Präsidenten, ich schütze euch notfalls mit Nuklearwaffen. Also es ist eine Person letztlich gewesen. Und wir haben immer gesagt, von Adenauer an, alle Kanzler durchgehen, wir trauen dem. Jetzt ist natürlich durch die Ereignisse, denkt man sich, wie wäre das? Ist Trump bereit, uns wirklich zu schützen? Wenn man also nicht traut und das an den französischen Präsidenten delegiert, müsste man eben auch einem französischen Präsidenten, ist auch eine Person und wir kennen die Situation, wie sie in Europa ist und deswegen wird hinter den Kulissen, sage ich nur, in Expertenrunden eben sehr wohl diskutiert, ob mittelgroße Länder wie Polen, wie Deutschland, wie Italien eigentlich nicht selber taktische Nuklearwaffen brauchen und dann kommt das, was sie sagen. Die Verträge, natürlich das ganze Politische. Okay. Technisch würde das gehen, aber es ist eine politische Frage.
Okay. Man will einmal nur mal,
Herr Bartsch. Das ist eine zutiefst politische Frage. Wir können da über Atomaufrüstung, über Ähnliches alles reden. Wir bewegen uns nur mit all dieser Linie dahin, dass die Gefahr wirklich einer nuklearen Katastrophe größer wird. Diese Gefahr war schon zu Zeiten des Kalten Krieges groß.
Nein,
und wir sind mehrfach sehr dicht an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Das sagen im Übrigen auch Amerikaner genauso wie Russen. Und ich finde, dass die Linie, die zu Zeiten des härtesten Kalten Krieges ein Ronald Reagan und ein Leonid Brezhnev vereinbart haben, dass es Abrüstung gibt. Dieser Name ist ja heute, also das Substantiv Abrüstung, das Substantiv Diplomatie, darf gar nicht mehr gesagt werden.
Wir haben Krieg in Europa.
Wir haben nicht nur Krieg in Europa, wir haben auch übrigens Krieg in der Türkei. Wenn dann bitte die gleichen Maßstäbe, Herr Weber. Sind Sie auch bereit, Grönland zu verteidigen? Im Zweifel? Mit NATO-Waffen? Sind Sie da auch bereit? Entschuldigen Sie, hat Trump gerade gesagt, dass er Grönland zur Not auch militärisch übernimmt? Hat Trump gesagt, dass er zur Not auch den Panama-Kanal...
Dass wir Europäer jetzt endlich unser Schicksal in die eigene Hand nehmen müssen, wenn sie auf die Unsicherheit von Amerika verweisen.
Können wir wieder,
da sind wir uns ja einig, dass wir alle schockiert sind, dass das, was wir aus Washington hören. Was ich möchte, dass wir Europäer in zehn Jahren in der Lage sind, nicht mehr nach Washington und Moskau blicken zu müssen, sondern die Europäer in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Wenn wir dann stark sind, dann können wir auch Frieden sichern.
Damit die Leute folgen können, will einmal kurz die Eckdaten klären. Sprengköpfe, atomare Sprengköpfe. Die Franzosen haben wie viele davon?
300, 290, 270.
Die Briten haben wie viele davon?
Bisschen weniger.
250. Ja. Ist es zutreffend, dass die Sprengköpfe der Franzosen aus U-Booten, Flugzeugen...
U-Booten und Flugzeugen. Also U-Boote, strategische Raketen, die haben Flugzeuge, die haben Raketen an ihren Fallschirmen.
Die britischen nur U-Boote. Nur U-Boote.
Strategische Raketen.
So, und Sie sagten gerade, da muss man fein unterscheiden, Sie sagten gerade strategische Atomwaffen, taktische Atomwaffen. Ja. Was ist der Unterschied?
Also ganz einfach, taktische Atomwaffen, kleiner Sprengkopf, strategische Atomwaffen, großer Sprengkopf. Also die strategischen Atomwaffen mit Sprengköpfen 100, 200 Kilotonnen und mehr. Die Hiroshima-Bombe hatte 15. Und diese Waffen sind dazu da, falls Russland, jetzt ganz hypothetisch, Paris angreifen würde, dann kann Frankreich mit einem Zweitschlag Moskau zerstören und dergleichen. Und bei der ganzen Abschreckung geht es
also
immer
es ist im Grunde diese alte Logik, wer als erster schießt, ist als zweiter tot.
So, und das ist dann Glaubwürdigkeit. Gut. Also jedem ist klar, wenn Russland, ganz hypothetischer Fall, Frankreich sagen vernichten will, dann kann Frankreich sagen, das werdet ihr nicht überleben. Und so war ja die Logik im Kalten Krieg. So, jetzt gibt's da drunter Glaubwürdigkeit. Was macht man eigentlich, wenn Russland, wieder ganz hypothetischer Fall, eine Atombombe auf eine taktische Nuklearwaffe, geringe Sprengkopf, irgendwo auf Truppen, auf Eisenbahnhöfe in Litauen wirft. Wird dafür Frankreich seine strategischen Atomwaffen einsetzen und den Untergang des eigenen Landes riskieren? Das ist nicht glaubwürdig. Also müsste man, so hat die NATO schon im Kalten Krieg gesagt, wir müssen jeweils auf dem gleichen Level. Und die einzigen Atomwaffen, die sie skalieren können, haben die Amerikaner und die Russen, also von Mini-Nukes bis zu Wasserstoffbomben. Übrigens, Waffen, die man skalieren kann, sind auch die amerikanischen Nuklearwaffen, die in Büchel liegen. Die kann man also auch entsprechend kleiner dimensionieren. Und dann ist es glaubwürdig. Also es ist eigentlich nur der glaubwürdig in der nuklearen Abschreckung, aber der das volle Portfolio hat. Das war bei den USA der Fall, bei der Sowjetunion im Kalten Krieg. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Mächte damals Status Quo-Mächte waren. Mhm. Und wir Historiker können sagen, die Sowjetunion, wir haben keinen Beleg gefunden, dass die Sowjetunion je die NATO angreifen wollte, auf der politischen Ebene nicht. Die Militärs haben solche Pläne gemacht. Und die NATO und nicht die Sowjetunion. Jetzt sind wir natürlich in einer anderen Zeit. Wir leben nicht mehr in einer Status Quo-Zeit. Mhm. Und wir sehen ja, dass ein konventioneller Krieg möglich ist. Und was die große Frage, die wir ja haben, wenn Trump mit seinem Gerede weitermacht und den Artikel 5, die Beistandspflicht, schwächt, es geht ja auch um die Wahrnehmung, dass man nicht glaubt, dass die Amerikaner für Litauen, und Trump weiß wahrscheinlich gar nicht, wo Litauen ist, dass sie dafür Nuklearwaffen einsetzen. Was ist denn dann? Dann haben wir die französischen und britischen Nuklearwaffen, aber jeder weiß, die können nur sich selbst schützen. Und was ist denn dann eigentlich? Und das ist eine große Frage, die uns umtreibt, weil wir haben eben jahrzehntelang, seit über 70 Jahren, unter dem amerikanischen Atomschirm gelebt und daran immer festgehalten.
So, und jetzt, Frau Herrmann, wie schwer wird das sozusagen politisch dann im Zweifel auch wirklich zu vermitteln und zu verkaufen? Wenn uns jetzt jemand gerade einschaltet hier, dann denkt er, er ist im russischen Fernsehen gelandet, weil da reden sie genauso. Da wird ständig von der Zerstörung New Yorks geredet und so weiter.
Es geht um
Abschreckung. Wir denken, wir reden über die mögliche Zerstörung von Paris. Aber wir reden über Szenarien, die wirklich eine andere Dimension haben als das, worüber wir normalerweise sprechen.
Also ich glaube, dass...
Und dann sagt Sönke Neitzel, könnte sein, dass es der letzte Sommer im Frieden ist. Und man sitzt da und denkt... Und jetzt,
wir reden aber nicht über den Dritten Weltkrieg, das muss ich nochmal sagen. Also die Szenarien, die ich kenne,
bin ich Ihnen dankbar, dass Sie das sagen. Bin ich Ihnen dankbar, dass Sie das sagen? Aber dennoch.
Die Zerstörung von Paris und von Moskau ist nicht Dritter Weltkrieg. Nein. Ich will es nur verstehen.
Also ja, ich kann es Ihnen gerne erklären, Herr Bartsch.
Ja, sehr gerne.
Also das ist nicht das Szenario, wenn Sie mich ausreden lassen, vielen Dank. Es ist nicht das Szenario, dass die NATO irgendwer annimmt, dass Russland Paris angreift oder Paris Moskau. Das ist nicht das Szenario. Das Szenario, von dem die Experten reden, die ich kenne, ist immer... Es ist kein großer Krieg, das kann Russland sagen, so es auch nicht führen. Es ist ein Testen der NATO.
Ja, genau. Darum Antesten geht es. Der NATO.
Und ich kenne niemanden, der wirklich ernsthaft annimmt, dass das in den Dritten Weltkrieg abgleitet.
Ulrike Herrmann, wir stehen jetzt, Sie sind Ökonomin, die wirklich viel davon versteht, vor allem immer sehr zahlensicher und fest ist. Wir schmeißen jetzt hier so mit Milliarden und Billionen Summen um uns. Und da muss man in dem Zusammenhang mal dran erinnern, wie oft Amerika schon an der Staatspleite vorbeigeschrammt ist, eigentlich dauernd. Also ständig steht das Wasser bis zum Hals. Den Franzosen steht das Wasser bis zum Hals. Wie viel Prozent Staatsverschuldung? 100?
Die haben so ungefähr 100, würde ich jetzt mal schätzen.
So ungefähr 100, wenden mittlerweile nur für Zinszahlungen 40 Milliarden auf. Das ist fast so viel, wie sie für Verteidigung ausgeben. Das ist so die Dimension. Die Italiener, Wasser bis zum Hals, traditionell. Ist Teil sozusagen der italienischen DNA, wenn man so will. In Deutschland sind wir vergleichsweise anders unterwegs, weil wir nach der 2007er Finanzkrise einen anderen Weg beschritten haben. Wir haben es anders gemacht als die Franzosen. Die Franzosen haben damals das gemacht, wenn ich das historisch richtig im Kopf habe, was wir jetzt vorhaben. Die Schleusen richtig geöffnet. Und das hat jetzt zu dieser Situation geführt, dass sie teilweise kaum noch bewegungsfähig sind. Und das lähmt das Land und das macht die sozialen Verhältnisse auch in Frankreich nicht einfacher, um es mal vorsichtig zu sagen.
Richtig.
Und so ist die Situation überall. Und gleichzeitig diese gigantischen Summen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir sozusagen die soziale Frage, die ja hart tickt an vielen Stellen, dass wir die dabei völlig aus dem Auge verlieren? Und die Leute sagen, was macht ihr da eigentlich?
Ja, also ich glaube, dass, um ein Wort zu benutzen, das natürlich immer schwierig ist, das ist jetzt hier alternativlos. In dem Sinne, dass aus meiner Sicht die Aufrüstung, auch wenn sie teuer ist, der billigste Weg ist, um sich gegen Russland zu verteidigen. Also es hat sich ja niemand gewünscht, dass wir Putin als Nachbarn haben. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Putin an der Macht bleibt in Russland, indem er Krieg führt. Also in dem Moment, wo er Frieden hätte, richtigen Frieden, würden die ganzen Probleme, die er in Russland aufgehäuft hat, und zwar auch ökonomisch durch den Krieg, die würden alle sichtbar und er würde das wahrscheinlich nicht überleben. Das muss man ihm klar sein. Putin würde einen dauerhaften Frieden wahrscheinlich im Kreml nicht überleben. So, deswegen gibt's Krieg. Jetzt ist ja nur noch unsere Frage, was ist für uns das Billigste? Und das Billigste ist eindeutig die Abschreckung, die Aufrüstung. Das ist auch deswegen wichtig, nur wenn wir auf Technik setzen. Und kann ja der Soldat in der Bundeswehr halbwegs sicher sein, dass er einen möglichen Krieg überlebt. Das heißt, wenn wir Leute in der Bundeswehr haben wollen, wenn wir rekrutieren wollen, wenn wir nicht wollen, dass alle Soldaten in der Bundeswehr sagen, nee, danke, ich mache jetzt lieber was anderes, müssen wir aufrüsten. Das, so, und jetzt ist ja Ihre Frage, können wir uns das leisten? Und die gute Nachricht ist, ja, wir können es uns leisten. Und zwar Deutschland kann es sich leisten und auch Europa insgesamt. Denn wenn wir jetzt... die Zinsen können ein Problem sein. Ich will da jetzt nicht in alle Tiefen gehen, aber die Zinsen kann man auch steuern durch die EZB. Es ist kein Naturgesetz, dass ein Land an seinen eigenen Zinsen zugrunde geht. Die einzige Gefahr...
Sie sagen die Inflation in dem Zusammenhang, von nee, der Ökonomen auch wann?
Die Inflation ist ja was anderes.
Anderes als aber jetzt die hängt ja auch mit Zinsen zusammen. Kann die ein Problem
Zinsen,
werden?
Nein, die Zinsen, die der Staat zahlen muss, ist etwas anderes als zum Beispiel die Zinsen, die ein Häuslebauer zahlen muss.
Aber wenn wir so
muss.
Viel Geld jetzt investieren, dann sagen renommierte Ökonomen, die auch hier sitzen, das kann natürlich eine Inflation auslösen.
Das stimmt.
Das haben Sie ja in Amerika auch gesehen. Ja.
Nee, das stimmt. Und die, also natürlich, was den Inflationsdruck erzeugen könnte, wäre, man pumpt jetzt ganz viel Geld in die Rüstung. Es gibt nicht genug Fachkräfte, die Löhne gehen hoch so. Und dann steigen überall die Preise. Jetzt haben wir aber zynisch gesprochen, zumindest in Deutschland, aber es ist in Frankreich nicht anders, das Glück, dass wir gerade in einer Rezession sitzen. Also es gibt jetzt sehr viele Fabriken, die gerade wirklich Schwierigkeiten haben. Dazu gehören Bosch, Continental, aber auch Straßenbahnbauer wie Alstom in Görlitz.
ZF, Friedrichshafen,
ja, genau.
Und so weiter, die
und
großen Autozulieferer.
Ja, genau. Und was passiert? Diese Rüstungskonzerne, die ja jetzt wissen, okay, wir müssen uns vergrößern, die sind ja schon auf der Suche nach Arbeitskräften. Also zum Beispiel Rheinmetall hat Continental schon angeboten, ja, wir können doch eure Arbeitnehmer nehmen.
Hensoldt hat schon... Auf einem Bremswerk, glaube ich, ne?
Ja,
so ganz interessant,
genau,
Leute,
oder,
die dort entlassen worden sind,
oder
die
Hensoldt
gehen jetzt sozusagen in die Rüstungsindustrie.
Ist schon bei Bosch vorstellig geworden. Also, und das ist ja für diese Arbeitnehmer eine Rettung, wenn die Automobilindustrie gerade nicht läuft, dass man dann in Rüstungskräfte...
Das ist der Grund, warum Winfried Kretschmann sagt, wir als Baden-Württemberg sind extrem abhängig von der Autoindustrie. Wir schauen jetzt mal, was wir im Bereich Rüstung machen können.
Ja, genau. Und wenn jetzt man sich jetzt mal vorstellt, das ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen, dass jetzt Trump sagt, ich mache jetzt auch als nächstes Zölle auf Autos, dann wird es in Deutschland richtig schwierig, weil wir 400.000 Autos im Jahr aus Deutschland in die USA verkaufen. So, das wird hier richtig reinhauen. Also diese Zölle auf Stahl und Aluminium spielen für Deutschland eigentlich keine Rolle. Das ist,
aber die Autos sind
aber
das
die
Thema.
Autos werden's. Und wenn dann diese ganzen Autobauer nichts mehr zu tun haben, dann könnten die ja alle, ich will das nicht kleinreden, aber sie könnten theoretisch dann alle anfangen, Rüstungsgüter herzustellen. So dass also dieser Inflationsdruck wäre nicht so stark, wie man das befürchten müsste. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu Schulden, ganz generell, weil Leute sich ja immer Sorgen machen. Könnte nicht die ganz Europa pleite gehen, wie die Griechen in der Eurokrise oder so. Gefährlich sind Schulden nur für einen Staat, wenn man im Ausland verschuldet ist.
Genau.
Wenn man im Inland verschuldet ist.
So wie die Japaner.
Ja, ist das egal. Und das beste Beispiel ist Japan.
Ja, das ist kein gutes Beispiel, finde ich. Nee, aber die hängen seit sehr langer Zeit in so einer komischen Deflationsspirale
fest. Das hat aber jetzt mit der größten Immobilienblase aller Zeiten 1989 zu tun. Aber wie auch immer, die Japaner haben Schulden von 300%
des. Aber kann das für Amerika zum Beispiel, größter Gläubiger China, kann das für die ein Problem werden?
Nein, dass die Amerikaner periodisch immer diese Schwierigkeiten haben und man alle denken, oh, jetzt sind die pleite. Das liegt ja nur daran, dass sie so einen Mechanismus haben, der völlig schwachsinnig ist, nämlich der sogenannte Debt Ceiling. Und dann steigen die Staatsschulden, was kein Problem ist, denn die Wirtschaft wächst ja auch. Und dann aber nominell steigen die Staatsschulden. Und dann muss man im Kongress immer wieder das anheben, diesen Debt Ceiling. Und dann gibt's immer Abgeordnete, die querschießen. Und dann hat man jedes Mal das Gefühl, okay, jetzt bricht der Staat zusammen. Aber das hatte eigentlich mit der Wirtschaft Amerikas überhaupt nichts zu tun. Also die Amerikaner stehen nicht vor dem Staatsbankrott. Die haben auch nicht zu viele Schulden.
Sie sagen aber, und das fand ich interessant, das, was Trump da gerade macht mit den Zöllen, das kann zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen führen in den USA. Tut es ja auch schon. Muss man sich mal die Börsen angucken. Ja. Unglaublich volatil. Da zerstört jemand echt Wohlstand.
Ja, das ist so.
Elon Musk hat neulich an einem einzigen Tag, Mitleid hält sich in sehr überschaubaren Grenzen, aber 16 Milliarden verloren.
Ja. Jetzt sind sie wieder da.
Donald Trump hat sich einen Tesla gekauft, damit er ein bisschen Werbung macht. Für
seinen, weil die Verzweiflung offenbar so groß ist. Sie sagen, das kann aber auch dazu führen, dass der Dollar als Leitwährung verschwindet.
Ja, weil
das wäre die Konsequenz daraus.
Ja, dann wäre der Euro plötzlich die Leitwährung. Wenn man sich mal fragt, warum hatte denn Herr Kohl, oder das war ja auch Genscher, ja, warum hatten sie denn die Idee, einen Euro zu gründen? Denn deswegen, weil sie sich geärgert haben, dass der Dollar die Leitwährung ist und die Europäer das nicht haben. Und jetzt muss man vielleicht noch erklären, warum so eine Leitwährung wie der Dollar so attraktiv ist. Der Witz ist nämlich, selbst wenn Länder miteinander handeln, die gar nicht die USA sind, wird in Dollar abgerechnet. Also zum Beispiel die Saudis verkaufen Öl an die Australier, alles in Dollar. So, das ist deswegen für die Amerikaner schön, weil ja jetzt die Saudis und auch die Australier müssen ja Dollar rankommen, die sie aber nicht selber drucken können. Die Dollar können nur in den USA entstehen. Das heißt, wenn man die Leitwährung hat, dann nimmt man als Land, ohne dass man irgendwas macht, also die USA nehmen teil an diesem weltweiten Wachstum und sind reich. Jetzt ist aber der Punkt natürlich, alle Welt will Dollar haben. Und die Dollar kriegt man ja nur, indem man Waren in die USA exportiert und dafür Dollar kassiert.
Dort Geschäfte
machen. Das heißt, die USA, weil sie die Leitwährung haben wollen, müssen, und das ist das, was Trump nicht versteht, sie müssen mehr importieren, als sie exportieren. Das ist ja auch kein Problem, sondern das heißt, die Amerikaner leben permanent über ihre Verhältnisse. Sie sind reicher, als sie selber produzieren. Sie werden profitieren nur von dieser Leitwährung. Aber Trump versteht das nicht. Trump guckt auf die Handelsbilanz und sieht, oh, da ist ja ein Minus. Also sind wir arm. Er versteht gar nicht, dass sie reich sind.
Sie sind jetzt ganz schnell beim Dollar. Ich würde das nicht mehr so tragisch finden, wenn der Euro die Leitwährung wäre.
Ja, eben.
Das ist nicht weiter tragisch.
Das ist nicht
ich finde nur die These davor sehr problematisch. Wir können anstelle von Autos ja Panzer bauen. Wir haben eine Situation und ich habe die letzte Legislatur im Bundestag ja mitgemacht. Es war kein Geld da für eine Kindergrundsicherung. Da war kein Geld da. Wir hatten bei ganz vielen Dingen kein Geld da. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in dieser Logik nur noch sind und nur noch über die 800, die 500 und sonstige Milliarden reden, machen wir nicht nur den europäischen Zusammenhalt, wir machen den Zusammenhalt in unserem Land kaputt. Und wenn wir so locker über atomare Abschreckung reden, Sie haben vorhin völlig zu Recht gesagt, es gibt Menschen, die haben Angst.
Ja.
Und diese Angst greift um sich.
Wahr.
Und ich glaube, dass diese Lockerheit nicht angemessen ist.
Locker war das nicht.
Nein, ich meine hier niemanden aus dieser Runde. Ich finde Lockerheit bei dem Thema atomare Aufrüstung ein Problem. Wir sollten, wenn überhaupt, über Abrüstung reden. Es gab mal eine Zeit, wo auch ein CDU-Kanzler von einem atomwaffenfreien Europa geredet hat als Zielsetzung. Ich finde das weiterhin eine angemessene Zielsetzung. Ich kenne die Situation in der Ukraine. Und trotzdem finde ich diese Logik, wir reden nur noch über Aufrüstung, wir müssen dafür hunderte Milliarden, ich finde diese Logik falsch.
Darf ich nochmal einen anderen Gedanken, darf ich nochmal, weil hier kluge Leute sitzen, einen ganz anderen Gedanken in die Runde werfen. Wir haben vorhin gerade schon mal kurz das Szenario entwickelt, was passiert, wenn die Ukraine aufhört zu existieren. Dann werden wir wahrscheinlich sehr viel mit einer großen Fluchtbewegung zu tun haben. Weil man sich natürlich vorstellen kann, Menschen, die jung sind, die Kinder haben, die die Vorstellung am Leben hält, ehrlich gesagt, ist für Menschen wahnsinnig wichtig, ja, dass es deinen Kindern besser geht, vielleicht ein bisschen als dir selbst und dass das Morgen tendenziell besser ist als das Gestern. Die brauchen eine Perspektive. Das hast du in einem solchen Land im Zweifel nicht. Wenn du keine Absicherung hast, wenn du nicht genau weißt,
wenn dann investiert
wird, dann ist es vorbei. Genau. Das heißt, wir haben dort ein Thema. Was bedeutet das sozusagen rund um uns herum? Was bedeutet das mit Blick auf den Iran, der kurz davor ist, die Bombe zu haben? Was bedeutet das mit Blick auf die Türkei, die doch auch in der Lage wäre, eine Bombe zu entwickeln? Was bedeutet das für,
ich glaub, für
Saudi-Arabien, für andere Golfstaaten, die mit Kernkraft arbeiten und so weiter? Sind die dann potenziell alle in der Lage, sich auch eine Bombe zu beschaffen? Weil die Lehre ist,
wenn du die Bombe hast, wirst du
wenn du die Bombe hast, hast du Ruhe.
So
exakt.
Ist es. Ich glaube, Nordkorea.
Die Lehre wird dann
Frage, die Dynamiken gibt es ja, weil die Nachbarschaft so ist, wie sie ist. Russland investiert über 40% des Haushalts in Militär. Wir haben es mit Rüstungswirtschaft zu tun.
Richtig.
Jeder russische Soldat, der in der Ukraine kämpft, kriegt ein kleines Büchlein, da steht drin, wir kämpfen für die Eurasische Union. Von Portugal bis Vladivostok. Das hört sich für uns deutsche Zuschauer irre an, wenn man das hört, aber es ist Realität. Dafür sind 150.000 russische Soldaten in den Tod geschickt worden und kämpfen mittlerweile nordkoreanische Soldaten auf europäischem Grund und Boden. Mhm. Und hier sitzt der Politiker, der über die deutsche Kindergrundsicherung redet. Angesichts dieser Lage. Wir dürfen die Realität, die wir um uns herum haben, nicht negieren.
Nicht durcheinander, bitte, nicht durcheinander.
Wir dürfen die Grundfrage, die vor uns steht, nicht negieren. Wir müssen die Realität ins Auge. Gute Politik kann nur Staaten mit der Realität betrachten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt übrigens zur Nuklearsache auch einen Gedanken, wir haben das jetzt intensiv diskutiert, aber die Frage ist nicht neu. Sie existiert seit 70 Jahren. Und wir haben uns ausgeruht in der Tatsache, dass die Amerikaner im Zweifel bereit waren, diesen Schritt zu gehen. Ja, jetzt haben wir heute die Amerikaner nicht mehr. Deswegen sind wir vielleicht, ich bin 72 geboren, ich bin 50 Jahre alt, ich bin politisch reingekommen in der Nachwendezeit. Vielleicht sind wir einfach auch die historischen Verantwortung gar nicht gewöhnt als Gesellschaft. Und wir müssen es wieder lernen, was es bedeutet.
Das stimmt eben gerade nicht. Das finde ich eben gerade nicht.
Als Europäer,
sitzen noch lauter
nein,
Menschen,
nein.
Die geprägt worden sind, genau davon. Kalter Krieg. Nukleare Bedrohung, NATO-Doppelbeschluss.
Ich bin nicht durch das geprägt worden, deswegen sage ich es jetzt gerade. Ich bin geprägt worden durch die Zeit der Wende, wo wir damals Verträge geschlossen haben. Europa ist zusammengewachsen. Wir haben selbst mit Russland versucht, einen Weg miteinander zu finden. Das war die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und die letzten 10, 15 Jahre, auch unter der Zeit von Angela Merkel, waren Zeiten der wirtschaftlichen Blüte. Uns ist es gut gegangen. Ja. Wir haben die Krisen gemanagt. Das waren die Zeiten, wo wir auch Herausforderungen hatten, aber die waren immer managebar.
Das war die schöne
Und
Zeit.
Jetzt sind wir in einer neuen historischen Verantwortung. Und der müssen wir uns einfach stellen. Ich sage aber, Russland spielt heute schon mit der nuklearen Option jeden zweiten Tag in der Ukraine. Und er ist trotzdem nicht bereit, die nukleare Option einzusetzen. Dürfen wir den Menschen nicht Angst machen mit der Diskussion?
Nein,
aber wir müssen ehrlich sein in der Diskussion, dass die Frage im Raum steht.
Deswegen nochmal die Frage, wer spielt noch mit der nuklearen Option? Für wen könnte das sozusagen die Aufforderung sein, zu sagen, oder anders auch gefragt, wer geht in diesen Raum dann rein, wenn da eine wirklich schwache Ukraine ist, wo es vielleicht Partisanenkämpfe gibt, wo nicht mehr so richtig klar ist, wer das Sagen hat. Vielleicht sogar eine Art rechtsfreier Raum wird, wenn niemand dort ist, die Russen kann akzeptieren, der beispielsweise das überwacht oder was auch immer.
Also,
wer geht dann dort rein? Wer sind die neuen Mächte?
Wenn die Ukraine fällt, wie Sie es jetzt darstellen, dann wird es ein Marionettenregime geben, das Putin kontrolliert, dann wird es irgendwo ein Modell geben wie Belarus. Es wird kein völlig rechtsfreier Raum sein, in dem sich irgendwer tobt, sondern Putin betrachtet die Ukraine als das eigene Staatsgebiet. Und jetzt ist die Frage, wer setzt sich da durch? Und wenn sich die Europäer der Westen nicht durchsetzt, dann ist es der Beweis, dass die Europäer, die EU, 500 Millionen Europäer, nehmen wir die Briten ruhig dazu, nicht in der Lage sind, an der Peripherie für Sicherheit zu sorgen. Und dann ist das für China, dann ist es auch für den Iran eine Aufforderung, man kann sich mit militärischen Mitteln durchsetzen. Wir haben seit 1990, seit der Weberschen Sozialisation, doch in den Gedanken gelebt, Krieg ist irgendwie weg. Und wir haben den Krieg überwunden. Und der Krieg war natürlich nie weg. Und wir Europäer, da würde ich Herr Weber zustimmen, waren eben schwach. Und wenn wir sehen, wie ist der Bürgerkrieg in Bosnien beendet worden, nach Srebrenica? Das waren die Amerikaner, weil die Europäer
nicht in der Lage waren,
nicht das Rückgrat hatten. Lang. Ja. Obwohl sie die militärischen Mittel hatten. Man hat immer zwar über die Amerikaner auch geschimpft, aber ihnen den Vortritt gelassen. Und die Frage ist ja, will Europa auch außen- und sicherheitspolitisch ein Akteur sein, um die eigenen Werte zu verteidigen? Wenn sie das nicht schaffen, das wird sehr genau in Peking wahrgenommen, in Teheran wahrgenommen und so. Und das ist dann die große Gefahr. Wir sind ja einfach einig geglaubt, Krieg ist nicht mehr möglich. Krieg kann man gar nicht denken. Und ist ja gut so. Und deswegen haben wir Europäer ja abgerüstet. Und zwar so weit abgerüstet.
Frau Herrmann, wollt ihr ganz kurz?
Ich will nur was ganz Kurzes sagen. Ich glaube, es ist ganz gefährlich, immer zu sagen, es geht darum, dass wir unsere Werte verteidigen. Weil dann, wenn man das moralisch auflädt, dann denken die Leute immer, ach, das ist ja offenbar gar nicht so wichtig, da will nur jemand an mein Portemonnaie. Es geht nur um Werte. Nein, es geht darum, dass wir unsere Interessen verteidigen.
Die wiederum mit Werten zu tun haben.
Nein, das ist auch ganz materiell. Also es wäre für Deutschland, das kann man so hart sagen, würde verarmen, wenn die Ukraine verloren geht. Das ist tatsächlich das Billigste, die Ukraine zu verteidigen. Das ist ganz kurz, wichtig.
Deutschland würde verarmen, wenn die Ukraine fällt.
Ja, genau.
Das ist hart verkürzt, aber erklären Sie mal, warum.
Ja, das würde ja bedeuten, weil, genau wie Herr Neitzel das gesagt hat, wir würden in einer noch viel unsicheren Welt leben. Das heißt, wenn die Ukraine fällt, müssten wir erst so richtig aufrüsten. Das wäre ja nicht das Ende der Aufrüstung, so wie Herr Bartsch sich das vorstellt, sondern dann würde es erst richtig rund gehen, weil ja überall Russland vorne weg, die Leute das Gefühl hätten, also die Europäer können sich nicht verteidigen, jetzt geht's aber hier mal rein. Und die Litauen wäre das erste Problem, aber man müsste alles absichern.
So, darf das ich vielleicht einmal nur anmerken? Einmal nur anmerken. Vorhin hat Herr Neitzel völlig zu Recht gesagt, was machen wir eigentlich, wenn Frau Le Pen die nächste Präsidentin ist? Was machen wir eigentlich mit Herrn Orban? Was machen wir mit Frau Meloni? Was machen wir mit der Situation in Deutschland? Ich komme aus dem Osten, wo in einem Bundesland alle Wahlkreise von der AfD geworden sind. Und zwar nicht wegen dem Thema Ukraine und nicht wegen dem Thema Aufrüstung, sondern wegen des Themas sozialen Zusammenhalt. Wir können ja weiter abstrakt darüber reden und sagen, das interessiert uns gar nicht. Beim nächsten Mal haben wir 40 oder 45%. Ich glaube, dass ein großer Fehler ist. Wenn wir nämlich nur noch über das Thema Aufrüstung und Abschreckung und was weiß ich reden, dann machen wir den Leuten Angst und das ist ein großer Fehler. Ich bleibe dabei. Und zu sagen, naja, das hat keine Auswirkungen auf Zinsen, das stimmt ja gar nicht. Die Zinsen sind innerhalb von 2 Tagen von 2,5 auf 2,7 gestiegen, nur für Deutschland. Und wir sehen, wie bei uns im Moment ansteigt die Zinszahlung im Bundeshaushalt. Also ich bin jeden im Haushaltsausschuss und sehe, wie die Zahlungen da steigen. Ja. Und sie werden immer größer. Und das hat sehr wohl mit dem Thema Aufrüstung zu tun. Ich wiederhole das. Wir haben im letzten Jahr 90 Milliarden gemeldet bei der NATO. 90 Milliarden, das 2%-Ziel erfüllt und so weiter. Also und was ist denn das Ergebnis? Sind wir denn mit dieser Aufrüstungsmaschinerie irgendwie weitergekommen? Okay. Jetzt reden wir 500 Milliarden. Wir können noch
Herr
eine Billion reden.
Herr Bartsch, Argument vermittelt. Herr Weber, ich glaube, das Störgefühl kommt daher, dass wir uns plötzlich, deswegen habe ich das auch eingangs benutzt, so absolute Gewissheiten und so absolute Zahlen zuwerfen in einer Dimension, wie wir sie eigentlich so nicht kennen und sagen, wir wissen jetzt, Stand heute ganz schnell, zack, zack, da war gerade Theater im Weißen Haus und heute wissen wir, wir brauchen 800 Milliarden. Heute wissen wir, wir brauchen 1 Billion für die Bundeswehr. Heute wissen wir, wir brauchen genau 500 Milliarden. Dann sagt Herr Neitzel, da wird sehr viel Geld verschwendet, weil wir es einfach nicht effizient einsetzen. Und dann denken Menschen draußen, auch vom Fernseher, könnt ihr bitte mal langsam bis 15 zählen, mal einatmen, mal ausatmen, mal überlegen, was ist die Größenordnung? Wofür? Wofür brauchen wir das? Genau. Ja, hatte gerade vorletzte Woche eine Auseinandersetzung hier mit Bodo Ramelow, der aus anderen Gründen unvorstellbar stinkig war, wütend war. Es war immer sehr nett mit ihm, aber er war sehr wütend und stellte aber genau diese Frage. Und die Frage hat er sehr zurechtgestellt. Wofür? Wofür brauchen wir das? Und das ist das, was Leute irritiert, wenn wir uns mal so absolute Gewissheiten zuwerfen. Fragen Sie, woher wissen die das so genau?
Aber Herr,
wer hat das berechnet? Innerhalb von Tagen, von Stunden.
Es ist doch nicht so, dass das aus dem Himmel runterfällt. Wir haben NATO-Assessment. Die NATO ist derzeit die Struktur, die am besten weiß, was unsere Gegner an Material haben. Das ist die NATO. Und die NATO hat genaue Projektion gemacht, was die Europäer, was die Amerikaner in den nächsten Jahren an Ressourcen aufbauen müssen. Wie viele Brigaden, wie viel Artillerie,
nach
wie viel Luftwaffe.
Nach dem Gespräch im Weißen Haus.
Das heißt, jetzt mal im Weißen Haus hat mit dem Faustenhaus nichts zu tun. Die Daten gibt es seit Langem und die liegen
okay.
vor.
Und jetzt und
mit den Erkenntnissen kommen wir zu 3,5% BIP, also an Bruttoinlandsprodukt, Ausgaben, die notwendig sind. Und das ist genau diese Zahl von 800 Milliarden, zu der wir kommen.
Okay.
Das ist der Hintergrund. Insofern
jetzt
basiert auf den Fakten und wir laufen da nicht irgendwo rein. Wirklich, die eigentlich historische Frage ist, wir haben diese Summen derzeit nur national gebucht. Auch die 800 Milliarden sind reine deutsche, österreichische, französische, italienische Investitionen. Und die eigentlich historische Aufgabe ist, schaffen wir jetzt den Sprung in eine europäische Struktur der Verteidigung?
Das verstehe ich.
Das ist die eigentliche Frage, wo ich derzeit noch nicht optimistisch bin als Europapolitiker. Mhm. Weil ich nach wie vor viel nationalen Egoismus auch in der Frage erlebe.
Herr Weber, sind Sie für Eurobonds?
Ich habe Eurobonds bereits bei der Corona-Krise unterschrieben.
Sie sind also für Eurobonds?
Ich bin jetzt dafür, dass wir das national finanzieren, die
Investitionen. Aha, doch nicht für Eurobonds.
Ja, bei den Eurobonds muss ich Ihnen... Ich gebe gerne eine Antwort drauf, weil wir derzeit Eurobonds 750 Milliarden schon aufgenommen haben. Und ich sage Ihnen, es gibt keinen Finanzierungsplan für die Zinsen, die wir zu zahlen haben.
Aha.
Es gibt keinen Finanzierungsplan
für die Zinsen. Plötzlich sind Zinsen dann doch ein Thema.
Und deshalb
doch.
Muss man natürlich darüber reden, doch. Wie wir das alles finanzieren.
Ach, jetzt plötzlich.
In großer Ruhe folgende Bemerkung machen. Die erste Bemerkung ist die, Sie haben mir gesagt, dass es völlig normal ist. Warum hat Ihr Kanzlerkandidat das nicht im Wahlkampf gesagt und gesagt, wir werden danach Sondervermögen oder was auch immer, Schulden ohne Ende aufnehmen? Man kann diese Position haben. Wir als Linke waren immer für Sondervermögen, Bildung und so weiter.
Genau, okay.
Ihr Kanzlerkandidat hat was anderes gesagt und eine Woche angeblich wegen eines Vorkommnisses im Weißen Haus, schlimm genug, da sind wir uns einig, aber da auf einmal ist die Welt eine andere, 800 Millionen, Milliarden, 500 Milliarden und so weiter. Das ist, und das wird
hat
zugeworfen.
Hat er einen Punkt. Hat
ja, es ist einfach die Punkt. Wahrheit, es hat wird was ganz anderes erzählt. Ich meine, so, der Lindner hat die Koalition, zweiter der Lindner hat die Koalition ja, krachen lassen.
Keine
zweiter Punkt ist, das französische Modell, da haben Sie gerade Mindestlohn gesagt. Ich glaube, es steht bei Ihnen jetzt in dem Papier drin, 15 Euro Mindestlohn sind Ziel. Ich bin damit im Übrigen sehr einverstanden. Bei der Rente, Sie sagen da nicht kürzen. Warum steht dann in Ihrem Papier nicht das Rentenniveau 48, sondern nur, wir wollen ein stabiles Rentenniveau. Stabil sind übrigens auch 3%, das ist nebenbei. Also das ist ehrlich gesagt gar nichts. Ich will nur sagen, das, was Sie machen, ist am Ende des Tages diese Finanzen mit dem Sozialstaat zu bezahlen. Und ich höre das sehr wohl. Sie haben ja recht. Wir dürfen es auf gar keinen Fall machen. Wir haben so viele Probleme mit Altersarmut, mit Kinderarmut. Wir haben ein riesiges Investitionsproblem
Sehen
weiterhin.
Sehen Sie bitte nicht alle auf, weil wir haben so viele Probleme, setzen wir noch um 1 Uhr morgens.
Nein, ich finde nur, dass wir sagen, haben wir 500 mal locker und das werden wir entscheiden. Gott sei Dank gibt es den Souverän, den Deutschen Bundestag. Und der hat noch gar nichts entschieden. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was entschieden wird. Ich wünsche mir, dass die lieben grünen Kollegen das nicht mitmachen. Und dann haben wir eine neue Situation, die ganze Koalition ist auf Sand gebaut. Das
aber
ist die
Herr
Wahrheit.
Bartsch, wenn wir über die Frage Eurobonds noch mehr reden, dann glaube ich, sind viele Deutschen der Meinung, ich bin nicht bereit, dass wir die französische Rente mit 63, mit der Rente mit 67 in Deutschland finanzieren.
Das sind
genau die Punkte, die anstehen, wo jeder
genau Verantwortung gerecht werden
kann.
Da
das heißt, wenn der Land nicht in der Lage ist, seine Sozialreformen durchzuführen, die notwendig sind, hat er auch keinen Anspruch auf Solidarität.
Das mit den Eurobonds habe ich nur deswegen angesprochen, weil das Witzige ja ist, Sie wollen jetzt die Verteidigung europäisieren, aber die Finanzierung der Verteidigung, die soll nicht europäisiert werden. Die müsste man natürlich dann auch europäisieren, wenn man sagt, wenn man eine europäische Verteidigung...
Wie wäre es denn dann, wenn wir mal nicht über Schulden machen reden, sondern den Leuten dann auch ehrlich sagen, das wird uns was kosten. Die deutsche Wiedervereinigung wurde finanziert mit zusätzlichen Steuern. Dann muss man auch auf europäischer Ebene mal die Kraft haben zu sagen...
Also
Herr Bartsch,
zunächst mal, wenn wir Kosten haben und dass die Gesellschaft notwendig ist, damit wir uns verteidigen können, müssen wir den Menschen sagen, das kostet was. Und wenn wir nicht bereit sind, irgendwo zu kürzen, dann wird man auch über gemeinsame Steuern in Europa reden müssen. Wir haben einen Anteil bei der Mehrwertsteuer. Wir können, und da bin ich durchaus auch offen dafür, auch über soziale Staffelung reden, auch dass wir Reichere stärker beteiligen an solchen Sachen. Über solche Sachen kann man aus meiner Sicht reden. Über
Mehrwertsteuer redet ja leider nicht, weil das reicht ja hinten und vorne nicht. Das ist ja das Thema.
Da gibt es eine Reihe von...
Was schwebt denn vor, Mehrwertsteuer?
Die Italiener haben schon 22%. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt Donald Trump auf unsere Autos Zölle erhebt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die amerikanischen Digitalkonzerne, die in Europa verdammt viel Geld verdienen,
das wollte ich Sie gerade fragen.
Amazon und Apple und Google und alle, wie sie heißen, die aus amerikanischer Sicht kein Geld für uns verdienen, dass wir denen auch einen Anteil abverlangen, bei uns Steuern zu bezahlen,
bei
uns auch ordentlich dabei sind.
Gibt es
da schon Möglichkeiten? Ich sage nur dazu, es gehört zur Ehrlichkeit mit dazu, eben nicht dann einfach nur zur Bank zu gehen und die einfachen Eurobonds zu fordern, sondern auch die Konsequenz dann dazu zu sagen.
Die entscheidende gute Frage kam wieder aus der Ecke von Ulrike Herrmann, Irland und die Niederlande.
Dass Amazon keine Steuern zahlt, liegt ja an den europäischen Ländern. Genau. Beispielsweise Irland. Wie wollen Sie die jetzt
Steuerparadies in dem Zusammenhang?
Dass wir auch da wieder ein Feld haben, wo Europa kaum Kompetenzen hat, weil Steuerrecht nur gemacht werden kann, beispielsweise für alle Firmen einen Mindeststeuersatz, dass man eben nicht Apple und Google mit irgendwelchen 1-2% Steuern anlockt.
Finden Sie, um
einen Mindeststeuersatz in Europa zu machen, Herr Bartsch, bräuchten wir...
Genau.
Okay. Herr Bartsch, bräuchten wir Einstimmigkeit. Und das ist natürlich nahezu unmöglich. Das heißt, bei all diesen Themen kommen wir zu Punkten, wo wir erkennen müssen, wir werden als Deutsche auch ein Stück weit Europäer werden müssen. Es muss auch ein europäisches Denken entwickelt werden, um die Themen selbst unserer Zeit das gemeinsam zu lösen.
Wie finden Sie eigentlich die Idee, dass man die Rüstungsindustrie verstaatlicht, damit der Staat dann die Entscheidung trifft? Das wäre im Übrigen europäisch sogar. Das wäre richtig. Dann könnte man etwas tun. Das wäre im Übrigen schwer links. Und dann könnte man auch entscheiden.
Wären Sie dann die Linkspartei dafür dann?
Also wenn wir die Rüstungsindustrie verstaatlichen, das ist eine Idee, die von uns gekommen ist. Ich finde, das ist ein sinnvoller Punkt, weil dann entscheidet Gott sei Dank der Staat, was damit passiert.
10 Sekunden
auch im Übrigen
Antwort.
Über Rüstungsexport.
Was ist das Argument dagegen?
Also,
was dafür?
Sie brauchen in der Rüstungsindustrie auch Wettbewerb, Sie brauchen private Innovationskraft. Ansonsten läuft es leider nicht, kann man genug historische Beispiele führen. Man kann ein Mixmodell, die Franzosen haben auch ein Mixmodell, man kann bestimmte Sektionen verstaatlichen, generell Verstaatlichung wäre ich dagegen. Bringt in der Innovation nichts.
Okay,
die
also,
DDR ist bereits gescheitert. Insofern sollten wir die Verstaatlichung nicht wiederholen.
Danke sehr herzlich. Das war sehr munter und ich nehme mit, es bleibt schwierig. Können wir das so zusammenfassen?
Wir sind auf höherem Niveau ratlos.
Ja, sehr, sehr, sehr. Auf einem sehr hohen Niveau, vollkommen ratlos, möchte ich sagen. Also danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.